Ja, liebe Freunde und Geschwister, einen herzlichen guten Morgen oder wie sagen die Erzgebirgler, Glück auf. Ich bin Preuße, aber ich bin schon 35 Jahre in den Regionen. Ja, da kam abends um 10:45 ein Anruf. Ich sah drauf, Bastel. Ich dachte, wo brennt's? Ich habe ihn gleich so begrüßt. Und ja, es war einfach die Gnade des Herrn, dass ich heute hier sein kann. Eigentlich sollte ich heute in Magdeburg stehen. Und die Geschwister im Vogtland, die hatten aber viel Verständnis für mich und wir konnten das einen Sonntag schieben. Den Sonntag war ich frei geworden. Das war mal nicht ganz einfach. Ja, die Latte hängt hoch. Ich bin kein Theo Lehmann. Ich bin kein studierter Theologe. Ich habe keine Bibelschule besucht. Ich habe meine Bibel gelesen, war viel unter Gläubigen und durfte viel lernen. Der Theo hat einen Text vorgegeben und den habe ich auch so übernommen. Und zwar ein Text aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 16. Ich möchte den zuerst lesen, möchte dann einige grobe Gedanken dazu sagen und dann natürlich auch den Text ein Stück weit auslegen. Also auslegen heißt für unseren Normalverbraucher einfach für uns verständlich rüberbringen. Mindestens mit der Hilfe des Herrn versuchen, ja. Lukas Evangelium Kapitel 16 ab Vers 19. Es war aber ein gewisser reicher Mann und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Es war aber ein gewisser Armer mit Namen Lazarus, der an dessen Tür lag, voller Geschwüre und er begehrte, sich von den Brosamen zu sättigen, die von dem Tisch des Reichen fielen. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln getragen wurde in den Schoß Abrahams. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und in dem Hades seine Augen aufschlagend, als er in Qualen war, sieht er Abraham von fern und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleicherweise das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu diesem allem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, damit die, welche von hier zu euch hinübergekommen wollen, nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Er aber sprach, ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, damit er ihnen ernstlich Zeugnis gebe, auf dass sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham aber spricht zu ihm, Sie haben Moses und die Propheten, mögen Sie dieselben hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Er sprach aber zu ihm, wenn sie Moses und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Bis hierher Gottes Wort. Ich teile Bastels Sicht über Gottes Wort. In der Beziehung, dass Gottes Wort mindestens was alle Dinge betrifft, die unsere persönliche Beziehung zu Gott, unsere persönliche Beziehung zu dem Herrn Jesus betreffen, alle Dinge, die unseren Gehorsam, unser Heiligungsleben betreffen, Gottes Wort sehr leicht verständlich ist. Wir haben nur ein Problem. Wir wollen nicht gehorsam sein und wir verkomplizieren Gottes Wort, wir diskutieren über Gottes Wort, weil wir einfach dem widerstreben. Dabei ist Gottes Wort in den meisten Fällen wirklich sehr schlicht und einfach. Und das fasziniert mich eigentlich. Es ist leicht verständlich. Hier in diesem Text geht es nach meiner persönlichen Überzeugung um eine Begebenheit. Ich sehe es nicht als ein Gleichnis. Warum? Der Herr Jesus gebraucht in seiner Auseinandersetzung mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, den Leuten, die ihm immer wieder ans Leder wollten, er gebraucht gegenüber seinen Jüngern oftmals Gleichnisse. Ich sage es einmal für uns verständlicher, er konstruiert Gedankenkonstruktionen, um einfach geistliche Dinge zu vermitteln. Hier, das macht den großen Unterschied, hier wird ein Name genannt, nämlich Lazarus. Und in den Gleichnissen geschieht das nie. Hier wird ein Name genannt. Von daher können wir davon ausgehen, dass es hier wirklich um eine wahre Begebenheit geht. Es werden nun zwei Personen genannt, die wohl krasser zueinander nicht stehen können. Im wahrsten Sinn des Wortes. Ja, unsere jungen Leute gebrauchen ja diesen Ausdruck krass. So alt bin ich auch noch nicht. Ich gebrauche das auch mal. Die meisten von euch kennen mich mittlerweile. Auf der einen Seite der reiche Mann, und von ihm werden einige Aussagen gemacht. Er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand. Ja, wir würden heute sagen, der trug nur den allerfeinsten Zwirn, wahrscheinlich nur Markenklamotten. Ja. Und wahrscheinlich wurden seine Anzüge auch noch maßgeschneidert. Wir haben ja auch so einen Spruch, ja, Kleider machen Leute. Ja, heute geht es dann manchmal darum, Autos machen Leute. Obwohl man natürlich das Auto nicht zwangsläufig bezahlt haben muss. Heute greift das nicht mehr so ganz. Ja. Aber hier war einer, der war wirklich einer der Reichsten der Reichen. Und wir lesen weiter, und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Ja, für mich heißt das alle Tage. Da wurde nicht nur am Wochenende gefetet, ja, da war Party nonstop angesagt. Dem ging's wirklich gut und er lebte aus dem Vollen. Und da war der Tisch nicht nur reich gedeckt, der brach wahrscheinlich zeitweise fast zusammen vor allerbesten Fressereien, ja. Da war Kaviar angesagt. Und demgegenüber haben wir einen Mann im Vers 20. Es war aber ein gewisser Armer mit Namen Lazarus, der an dessen Tor lag. Wie gesagt, im Unterschied zu den Gleichnissen finden wir hier einen Namen, Lazarus. Und das ist wichtig. In der Heiligen Schrift haben Namen ja viel größere Bedeutung als bei uns heute. Ja, wir geben manchmal recht gedankenlos auch unseren Kindern irgendwelche Namen, weil sie vielleicht gerade irgendwo in sind, modern sind. Das war in der Heiligen Schrift nicht so. Da wurden Namen ja auch ganz bewusst gewählt. Und Namen, die sprachen auch von der Person. So kann man Lazarus übersetzen mit: Mein Gott ist Hilfe. Mein Gott ist Hilfe. Und das müssen wir wissen, wenn wir diesen Text betrachten. Weil der Name dieses Mannes, der spricht auch für seine Beziehung zu Gott. Mein Gott ist Hilfe. Er lag am Tore des Reichen, ja. Man könnte sagen, sag's mal so, an der prunkvollen Einfahrt zu seinem Anwesen, zu seiner Villa. Gibt ja manchmal so sehr prunkvolle Eingangstore. Das ließ wohl der reiche Mann gerade noch zu, ja, dass er da sein durfte. Warum war er da? Auch das wird uns mitgeteilt. Einmal werden uns seine Umstände mitgeteilt. Er war voller Geschwüre. Wahrscheinlich offene, eiternde Wunden, die hatten vielleicht auch ein Stück weit mit Unreinlichkeit zu tun. Ja, ein Zeichen seiner tiefsten Armut. Seine äußeren Umstände, die waren alles andere als begehrlich, ja. Und da heißt es hier, und er begehrte sich von den Brosamen zu sättigen, die vom Tisch des Reichen fielen. Der lebte in der Hoffnung, man könnte dieses Begehren auch übersetzen mit, er gierte danach, ohne eigentlich seinen Hunger je stillen zu können. Er gierte danach, Ja, von dem zu leben, was da vom Tisch runterfällt. Von den Küchenabfällen des reichen Mannes. Man hat also schon das Empfinden, der Herr Jesus erzählt ja von einer Begebenheit, die ist wirklich krass. Das sind wirklich zwei sehr krasse Gegenüber. Übrigens finden wir das in der Heiligen Schrift immer wieder, solche ja wirklich krassen Gegenüber. Wir finden auch solche Aussagen wie Licht und Finsternis oder Lieben und Hassen. Da gibt es sehr, sehr deutliche, sehr krasse Gegensatzpaare. Nun, ich weiß nicht, wie du es empfindest. Ich spreche euch alle mit du an, da müsst ihr weiter mit umgehen können. Wer das nicht verkraftet, der kommt anschließend zu mir. Ich entschuldige mich auch, ja. Aber wir sind alle Ossis wahrscheinlich, ja. Und mir geht es auch um eine gewisse Persönlichkeit und Herzlichkeit. Liebe Leute, es werden nur zwei Gegenüber aufgezeigt, wie sie gegensätzlicher nicht sein können. Und sicherlich sind wir uns auch dessen bewusst, dass wir in einer Zeit leben, wo diese krassen Gegenüber auch immer aktueller werden. Die soziale Schere geht auch unserem Land immer weiter auseinander. Die Ärmsten werden immer armer und die Reichen immer reicher. Die Unterschiede, die werden einfach größer. Aber das Wesentlichste in diesem Text ist nicht der Unterschied zwischen reich und arm, sondern das Wesentlichste in diesem Text ist der Unterschied der Gottesbeziehung, der deutlich wird. Denn wo finden sich diese Männer wieder? Aber kurz noch ein Wort zu dieser Aussage, die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Ja, da schüttelt es uns ein bisschen. Ja, da müssen wir noch davon ausgehen, dass die Leute damals eine andere Beziehung hatten zum Pfiffi, ja, wie heute. Ja. Heute nimmt ja der Pfiffi fast die Stellung von eigenen Kindern an. Ja. Das war damals nicht so. Hunde waren unreine Tiere bei den Juden. Und hier ging es um dreckige Straßenköter. Ja. Das war eine ganz andere Sache. Und diese Tatsache, dass diese Straßenköter kamen und um die Geschwüre dieses armen Lazarus zu belecken, die sprechen einfach auch ein Stück weit von Belästigung und auch von Erniedrigung. Das war übel. Das war richtig übel. Also auf der einen Seite ein Mann, der sicherlich auch durch seinen Reichtum allerhöchstes Ansehen genoss, beliebt war bei den Menschen, und dem gegenüber ein Mann, der verachtet war. Aufgrund seines Reichtums, aufgrund seiner äußeren Erscheinung, aufgrund seiner sozialen Situation. Und ich muss euch sagen, der Text scheint uns ja vielleicht weit weg. Wir leben in einem sehr reichen, wohlhabenden Land. Ich war in den letzten Jahren jährlich mehrere Wochen in Hamburg beschäftigt, Brennpunkt Hamburg. Die Baustelle war genau gegenüber Hamburg-Altona, Bahnhof Hamburg-Altona. Und was ich da gesehen habe, das kam dieser Situation hier gleich. Also für mich fast nicht nachvollziehbar, habe ich noch nicht so erlebt, ja, wie tief runter auch Menschen runterkommen können. Für mich ist die Situation durchaus nicht so weit weg. Ich habe das irgendwo ein Stück weit live erlebt. Und das hat mich schockiert. Es hat mich schockiert. Ja, nun haben wir hier eine weitere Darstellung der Dinge. Wir lesen schlicht und ergreifend, es heißt im Vers 22, es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln getragen wurde in den Schoß Abrahams. Nun, wir würden sagen, nicht so verwunderlich, ja, seine äußeren Umstände, die waren nicht so gut. Er starb. Wobei, ich möchte hier etwas einschieben. Wir lesen ja kurz danach, dass auch der Reiche starb. Und dem ging es wahrlich gut. Und liebe Leute, wir sterben auch nicht an irgendwelchen Krankheiten.
Wir sterben an Gottes Willen. Gott bestimmt unsere Zeiten. Gott bestimmt unsere Zeiten unabhängig von unseren äußeren Lebensumständen. Gott bestimmt unsere Zeiten. Sicherlich sagt uns Gottes Wort in den Psalmen, eure Jahre sind 70, wenn in Kraft 80. Aber das kann auch ganz anders sein. Ich habe meinen engsten Freund mit 51 beerdigen müssen. 51. Topfit. Der war gärtenschlank im Gegensatz zu mir, ja. Und wenn wir gemeinsam in den Bergen waren, dann bewegte er sich da in Regionen, die waren mir suspekt, ja. Wenn da nichts Grünes mehr kommt, wenn da nur noch Schotterpiste wird, dann hat mich das nicht mehr interessiert. Aber es war mir auch zu stressig. Keine Ahnung von Unwohlsein. Er war ein Jahr später ohne uns, sie waren allein im Urlaub, Österreich, Krimmler Wasserfällen. Und innerhalb von 20 Minuten war er in der himmlischen Herrlichkeit. Ich möchte das nur kurz vorher einschieben. Ich werde noch mal darauf eingehen. Lazarus wird durch die Engel getragen in den Schoß Abrahams. Ich möchte jetzt hier nicht, das dauert zu lang, hier irgendwo die Dinge unterscheiden, Altes Testament, Neues Testament. Heute für uns als neutestamentliche Gemeinde dürfen wir es so verstehen, dass die Engel den Lazarus trugen in die himmlische Herrlichkeit, in die Gegenwart des Herrn Jesus. Und Gottes Wort sagt uns das sehr deutlich, dass die, die in Christus, das heißt die Gottes Kinder, dass die, die ein Eigentum des Herrn Jesus geworden sind, die sagen können, wie der Name Lazarus, mein Gott ist Hilfe, mein Gott. Sie werden getragen in den Schoß Abrahams, sie werden sein in der Gegenwart des Herrn Jesus. Übrigens eine sehr interessante Sache, dass hier die Engel unterwegs sind, ja, die Engel tätig werden. Und dann lesen wir schlicht und ergreifend, ja, auch der Reiche. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Markanterweise, und hier gibt es schon einen Unterschied, wir lesen beim Lazarus nichts von begraben. Sicherlich wurde der begraben. Aber sicherlich sah sein Grab ganz anders aus als das von dem reichen Mann. Das geschah sicherlich auch mit viel Pomp und Hallori, ja. Für den armen Lazarus, da gab es da sicherlich nur einen Notbehelf. Er wurde irgendwo verscharrt, das musste getan werden nach dem jüdischen Gesetz. Auch da gibt es gravierende Unterschiede. Aber, wir lesen Vers 23, und in dem Hades seine Augen aufschlagend, als er in Qualen war, sieht er Abraham von fern und Lazarus in seinem Schoß. Der Aufenthaltsort des reichen Mannes war ein ganz anderer als beim armen Lazarus. Wenn die Bibel spricht vom Hades, dann ist das natürlich ein ganz spezielles Wort, das wir aber schlicht und ergreifend auch vom Verständnis her übersetzen können mit Hölle. Mit Hölle. Das war der Ort, an den dieser Mann kam. Er hatte nämlich keine Gottesbeziehung. Wobei, ich werde später mal noch darauf kommen, ja. Wir wollen hier ganz vorsichtig sein. Reichtum ist nach Gottes Wort, ich sag's mal auf meine Weise, keine strafbare Handlung, ja. Reichtum ist keine Sache, die irgendwo böse wäre. Entscheidend ist, wie Reichtum erworben wird. Und entscheidend ist, wie mit dem letztendlich von Gott geschenkten Reichtum umgegangen wird. König David, der betet einmal sehr markant in dem Buch der Chroniker, Kapitel 29. Da betet er und er sagt, aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Ja? Das ist eine sehr markante Aussage. Alles, was wir haben, alles, was wir besitzen, und dessen war sich David bewusst, ist letztendlich aus der Hand seines Gottes. Aus deiner Hand haben wir dir, wir könnten auch sagen, zurückgegeben. In diesem Bewusstsein wollen wir leben. Ich möchte das schon lernen von König David. Reichtum war im Alten Testament durchaus ein Zeichen des Segens Gottes. Es war ein Zeichen des Segens Gottes. Von Abraham, von dem gleichen Abraham wird einmal gesagt, schlicht und einfach, Abraham war ein reicher Mann. Er war ein reicher Mann. Aber dieser Reichtum war ein ihm von Gott geschenkter Reichtum, der zu tun hatte mit seinem Gehorsam gegenüber seinem Gott. Er war ein gesegneter Mann. Und von daher war diese Rede des Herrn Jesus für seine Jünger, denn sie waren ja unmittelbare Zuhörer, das war schon eine Größenordnung, die war für sie neu. Reichtum wurde immer zwangsläufig im jüdischen Denken mit Segen Gottes verbunden. Hier, in dieser Begebenheit, ich sage ganz bewusst in diesem Tatsachenbericht des Herrn Jesus, da war das nicht so. Da war ein Mann, der nur sich selbst lebte. Ja, und wir kennen das ja aus unserer Gesellschaft. Wie heißt es so schön? Alle denken nur an sich, nur ich denke an mich. Und somit ist es ja an jeden gedacht, ja. Wir drehen uns heute alle egozentrisch im Kreis. Und das ist, ja, das ist Zeitgeist. Das ist wirklich Zeitgeist. Selbstbewusstsein bis zum Erbrechen. Viel Schein, nicht sein. Und im Gegensatz dazu ist natürlich auch Armut, ich sage mal auf meine Weise, auch Armut oder Krankheit ist auf der anderen Seite kein Freifahrtschein für die himmlische Herrlichkeit. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Der Schwerpunkt liegt in der Beziehung des armen Lazarus zu seinem Gott. Mein Gott ist Hilfe. Und dieses Mein, ja, das müssen wir ganz dick unterstreichen. Und diese Frage, die möchte ich natürlich auch an jedem heute Morgen rüberreichen, ja? Kann jeder von uns heute Morgen das so von sich sagen? Dieser Gott ist auch mein Gott. Mein Gott. Das hat zu tun mit einer ganz persönlichen Gottesbeziehung. Es ist nicht der Glaube deiner Großväter, es ist nicht der Glaube deiner Eltern, der dich errettet. Es ist dein ganz persönlicher Glaube an den Herrn Jesus Christus. Es ist dein ganz persönlicher Glaube an einen heiligen und gerechten Gott, der seinen Sohn gab für dich und für mich. Wir lesen hier in diesem Text, und das war das Kontrastprogramm auch für diesen reichen Mann zu dem, was er auf dieser Erde erlebt hatte. Vers 24. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarm dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Das war für diesen Mann Kontrastprogramm, ja? Ein Leben in Saus und Braus. Ein Leben, aber auch in der absoluten Gottesferne, der sicherlich duldete, dass der arme Lazarus an seinem Tor lag, aber das war's auch schon, der kein Empfinden hatte für die Not anderer. Und jetzt ist er in der Hölle. Und jetzt leidet er Pein. Not. Liebe Geschwister, liebe Freunde, uns werden hier zwei Bereiche aufgezeigt, die gegensätzlich ja nicht sein können. Auf der einen Seite die himmlische Herrlichkeit. Der Herr Jesus sagt schon zu dem, man sagt Tschecher, ich sage es einmal, zu dem Verbrecher, der neben ihm hing am Kreuz. Ja, ein Mann, der förmlich in den letzten Minuten begriffen hat, worum es ging. Und er seinen Mitgenossen ja zurechtweist. Wie sagt er, auch du fürchtest Gott nicht, da wir in demselben Gericht sind. Ja, diese beiden Verbrecher, die neben dem Herrn Jesus hingen auf Golgatha. Obwohl wir in demselben Gericht sind, wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dessen war sich der Mann bewusst, dass er nicht unschuldig war und dass er zu Recht am Kreuz hing. Und was sagt er zum Herrn Jesus? Gedenke meiner. Ja, er findet in den letzten Minuten Vergebung und Frieden mit Gott. Und was sagt der Herr Jesus? Wahrhaftig, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Da sind die zwei gegenüber. Himmel, das heißt ewige Freude, ewig bei dem Herrn Jesus sein. Und wenn man das Buch der Offenbarung liest, gerade im Kapitel 5, dann komme ich in Schwärmen, was da geschehen wird. Wir werden den Herrn Jesus sehen, das wissen wir aus dem ersten Johannesbrief, wir werden den Herrn Jesus sehen, so wie er ist. Wir werden ihm gleich sein und wir werden ihn freudig, das wird unsere Ewigkeit ausmachen, anbeten. Und auf der anderen Seite ist auch Gottes Wort unmissverständlich, was dieses andere krasse Gegenüber bedeutet, Hölle. Und das beginnt eigentlich schon hier, ja, obwohl hier das letzte Wort noch gar nicht gesprochen ist. Pein, ja, Not, Schmerzen. Und liebe Gotteskinder, ich sag's uns mal zuerst, weil das sollte auch unser Leben prägen und das sollte auch unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen prägen. Genauso wie Himmel, genauso wie das Sein bei dem Herrn Jesus in seiner Gegenwart ewig ist, genauso ewig ist Schmerz und Pein in der Hölle. Und das sollte uns bewegen, auch in Bezug auf unsere Mitmenschen. Dieser Mann, der ist sich der Sache durchaus bewusst, wobei das in keiner Weise irgendwo Besinnung einschließt und die wäre auch zu spät. Wir lesen Vers 26, und zu diesem allem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Ich habe ja dieses Nicht-Können ganz dick farbig markiert. Nicht können. Da ist keine Chance mehr zur Besinnung oder zur Umkehr. Das ist endgültig. Das Sein in der Ewigkeit, das wird hier entschieden, auf der Erde. Das wird hier entschieden. Und dazu möchte ich dir einfach viel Mut machen und dazu möchte ich dich herzlich einladen. Dein Sein in der Ewigkeit hier zu entscheiden und klare Entscheidungen zu treffen für den Herrn Jesus. Wenn man die nächsten Verse anschaut, dann, ja, dann ist sich der Mann schon bewusst und ihm ist irgendwo Angst um seine leiblichen Brüder. Und er sucht da irgendwo zu vermitteln. In Vers 30 gibt es da ein Wort, das habe ich mir auch wieder dick unterstrichen. Als Antwort auf die Rede Abrahams antwortet der Mann, er aber sprach, nein, Vater Abraham. Er fällt Abraham ins Wort. Und dann kommen Aussagen, liebe Leute, die sind uns doch nicht unbekannt. Ja? Die sind uns doch nicht unbekannt. Die Leute haben damals genauso gedacht wie heute. Wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Das gab's. Lazarus stand auf aus den Toten. Da glaubte niemand. Nein, sie suchten ihn zu töten. Der Herr Jesus ist auferstanden. Und liebe Leute, liebe Geschwister, dieser Tatsache wollen wir uns auch immer wieder erinnern. Und das ist auch irgendwo Fundament unseres Glaubens. Wir haben es mit einem lebendigen Herrn zu tun, der zu Rechten des Vaters thront, der sich für uns verwendet. Gott sagt er in seinem Wort, er macht Wohnung für uns. Das ist eine feststehende Tatsache. Wir lesen im 1. Korintherbrief Kapitel 15 von vielen Zeugen der Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Wir lesen von Einzelpersönlichkeiten und wir lesen da auch eine Zahl von 500, die Herrn Jesus, ich sag's mal ganz salopp, live erlebt haben nach seiner Auferstehung. Führte das zum Glauben in Israel? In keiner Weise. Wir brauchen uns doch nichts vorzumachen. Ich hatte auch so einen Arbeitskollegen, ja. Ich glaube nur das, was ich sehe und was ich greifen kann. Was war denn die Quintessenz? Was war denn das Bestreben der Pharisäer und Schriftgelehrten, als sie hörten von der Auferstehung des Herrn Jesus? Sie versuchten, die römischen Soldaten zu bestechen, ja. Dass das nicht bekannt wird. Dass das im Verborgenen bleibt. Übrigens gibt es ein sehr schönes Buch. Bastel, Tipp, Büchertisch. Gibt ein sehr schönes Buch von Josh McDowell. So dick, es lohnt sich aber wirklich zu lesen. So leicht zu lesen. Die Tatsache der Auferstehung. Es gibt in der Geschichte der Menschheit keine Tatsache, die auch juristisch so hoch bewiesen, erwiesen ist, wie die Tatsache der Auferstehung des Herrn Jesus. Es gab in keinem Justizfall so viele glaubhafte Zeugen wie bei der Auferstehung unseres Herrn. Es hat nicht zu der großen Massenauferweckung geführt. Und das würde auch heute nicht dazu führen. Wir brauchen uns doch nichts vorzumachen. Aber was sagt Abraham? Und das sagte er schon im Vers 28. Und das wiederholte er im Vers 31. Er aber sprach zu ihm, wenn sie Moses und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Geglaubt, der Glaube kommt aus der Verkündigung. Und der Glaube kommt aus der Verkündigung des Wortes Gottes. Hier finden wir das, was Gott sagt. Hier finden wir die Tatsache der Gnade Gottes. Hier finden wir das Leben, Leiden, Sterben und Auferstehen unseres Herrn Jesus Christus. Und das ist Grundlage unseres Glaubens. Allein das ist Grundlage unseres Glaubens. Noch einmal, weder Reichtum noch Armut haben zwangsläufig zu tun mit einer Beziehung zum Herrn Jesus, mit einer Beziehung zu Gott. Es ist allein die Tatsache der ganz persönlichen Gottesbeziehung. Mein Gott ist Hilfe. Und daran glaubte wohl dieser Lazarus. Und das führte dahin, dass er in die Gegenwart Abrahams kam. Wir würden heute im übertragenen Sinn sagen, in die himmlische Herrlichkeit kam. Wir lesen hier von einer Kluft nicht können. Ich habe hier einen Satz formuliert, deine Ewigkeit entscheidest du nur hier auf dieser Erde. Mein Freund Rainer hatte kein Sterbebett. Es gibt heute viele Leute, die haben mir das ins Gesicht gesagt, durchaus überzeugt und wohlwollend. Na Matthias, du hast ja irgendwo recht, aber ja, sag mal mit meinen Worten, drück mal nicht so auf die Tube, das können wir ja immer noch auf dem Sterbebett irgendwo entscheiden. Das ist ein ganz großer Trugschluss. Und du brauchst nur, um dich herumzuschauen und horchen. Viele Menschen haben kein Sterbebett. Die werden aus dem Leben herausgerissen. Ich hatte Einen Kunden in Chemnitz, der ist für mich so der Inbegriff des reichen Mannes hier in diesem Text. Immobilienmakler, habe den 20 Jahre lang betreut. Ich bin ja jetzt seit dem 1. Januar im vollzeitlichen Dienst im Werk des Herrn. Aber ich habe ja als Handwerker gearbeitet bis zum 31.12. Ich habe den Mann 20 Jahre betreut. Chemnitz, dem hängt das Geld wirklich zur Tasche raus. Aber im wahrsten Sinn des Wortes. 3 Kinder. Jedes Kind hat seine eigene Mutter. In der Wohnung, so kann man ja gar nicht sagen, in dem Wohnpalast standen in sämtlichen Ecken fast sämtlich greifbaren Götter. Schau dich mal nur um, ja. Geh mal in den Raum Eustadter oder auf den Baumarkt. Der Herr Buddha, der grinst dich in allen Lagen und aus allen Materialien, aus allen Ecken an. Und es gibt heute kaum einen Haushalt, wo der nicht irgendwo steht. Ist dekorativ, ja. Ist in. Den gab es natürlich aus feineren Materialien. Es gab 2 hinduistische Gottheiten. Da grauste es mich schon, sie überhaupt näher anzuschauen. Ich habe das vermieden. Im nächsten Zimmer hing natürlich auch das Kruzifix. Auf der Staffelei fein eine uralte Bibel. Man war in alle Richtungen abgesichert, ja. Das Bücherregal brechend voll mit allen Klassikern der Esoterik. Es ist ja erstaunlich, woran der Mensch bereit ist zu glauben. Auch an den größten Nonsens. Und wenn es die Heilkräfte irgendwelcher bunter Steine ist. Liebe Leute, es rettet dich nicht der Glaube deiner Großeltern, nicht der Glaube deiner Eltern. Übrigens, es rettet dich auch nicht, entschuldig bitte, dein Zwangsbefeuchtungsritual in der Großkirche. Auch das ist kein Eintrittsschein in die himmlische Herrlichkeit. Vergiss es bitte. Dich rettet alleine der Glaube an den Herrn Jesus. Der Glaube an den Herrn Jesus. Der Glaube an einen ewig seienden Gott. Der Kamerad, der Kunde, wir waren dann irgendwann mit den Jahren per Du, der sagte dann zu mir, du bist irgendwo aus anderem Holz geschnitzt. Ich sage, ja. Ich sage, du hast dich ja in alle Richtungen hier abgesichert. Ich habe ihm das gesagt. Es war für mich auf der einen Seite irgendwo famos, aber auch schockierend. Ja, wie Menschen ziellos suchen, ratlos suchen. Und ich sagte ihm, das einzige, Frank, was dich rettet, was dir wirklich Hilfe wird und was dich auch befriedigt. Ihr glaubt doch wohl nicht, dass der reiche Mann hier irgendwo befriedigt war. Lest mal in der Heiligen Schrift das Buch der Prediger. Salomo. Salomos Reichtum ist bis heute spektakulär. Er war mit Sicherheit der reichste Mann dieser Welt. Und er hat alle Freuden genossen, die es überhaupt geben konnte. Er hatte Frauen en masse. Der wusste mit Sicherheit nicht mehr die Namen der Einzelnen. Mit Sicherheit nicht. Aber zu welchem Resultat kommt er? Wir lesen im Prediger mehrmals, alles ist ein haschener Wind. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und für mich ist schon gewaltig, wie dieser Mann, mir scheint, in seinen letzten Lebenstagen zurückfindet zu Gott, zur Erkenntnis kommt. Ich möchte noch eine andere Begebenheit erzählen. Ich hatte eine Kundin in Glauchau, große Geschäftsfrau, große Metallbaufirma, und ich durfte immer wieder mal für sie arbeiten. Wir haben Sonnenschutz montiert, genoss das Vertrauen dieser Frau, die war nicht ganz einfach, ja, war eine feine Geschäftsfrau. Und ich habe bei ihr im Haushalt gearbeitet und die hat Frühstück gemacht, gab eine Bockwurst und eine Semmel. Und ich habe natürlich gebetet, hat sich mal dumm geguckt, hat auch mit Amen gesagt, hat laut gebetet. Sie hat auch was auf dem Teller gehabt. Und er hat es mir gesagt, ganz freudestrahlend. Sie sprach mich mit Du an, ich habe das verrieten. Matthias, ich spende ja auch jeden Monat 20 Euro für das Missionswerk Werner Holkebach. Das ist bei mir nicht ganz so einfach, ja. Ich habe gesagt, na ja, 20 Euro ist ja für Sie auch der blanke Peanuts. Da müssten Sie ja noch eine Null ranhängen. Aber, habe ich gesagt, Sie können vor den Richterstuhl des Christus, vor dem großen weißen Thron, dem Richterstuhl der Toten, derer, die nie eine Beziehung zu Gott hatten, den zweiten Richterstuhl des Christus, den großen weißen Thron, Offenbarung 20. Da können Sie mit einem Ordner kommen, mit allen Einzahlungsscheinen. Es wird Ihnen nicht weiterhelfen. Es wird Ihnen nicht weiterhelfen. Das Einzige, was Ihnen hilft, ist Buße und Umkehr zu Gott. Boah, könnt ihr euch vorstellen, ja? Da war ein Stück Schweigen und ich dachte, bist du jetzt zu weit gegangen? Da war ein Stück Luft, ein Stück Ruhe. Und dann sagte sie zu mir, Herr Matthias, deshalb schätze ich dich ja eigentlich, weil du sagst, was du denkst. Liebe Glaubensgeschwister, ich möchte uns einfach Mut machen, dass wir es lernen, auch einfach Chancen, Möglichkeiten, die uns durch den Geist Gottes oftmals vor die Füße gelegt werden, zu nutzen. Manchmal brauchen wir nur einzuhaken. Ja, wir müssen gar nicht besondere Gelegenheiten suchen, die werden uns manchmal förmlich vor die Füße gelegt. Wir brauchen nur einhaken. Und bitte, wir wollen darum beten, dass wir den Mut haben und die rechten Worte für unsere Mitmenschen. Und bitte, seid da auch nicht zu zach. Sicherlich, wir wollen mit Liebe gewinnen. Aber wir müssen unseren Mitmenschen auch die ganze Wahrheit sagen. Und die ganze Wahrheit hat auch zu tun mit der Konsequenz der Hölle und der ewigen Verdammnis. Und dem möchte ich hier auch wirklich gerecht werden. Mein Freund Rainer hatte keine Chance für eine Entscheidung. Aber er hatte sein Leben mit seinem Herrn lange geordnet. Lange geordnet. Ich habe nie wieder so einen Freund gefunden, der ist jetzt 8 Jahre beim Herrn. Ich habe auch damals die Wege Gottes nicht verstanden. Wir verstehen auch als Gotteskinder manche Wege Gottes nicht. Und ein Leben mit Gott, das heißt nicht zwangsläufig ein Leben auf sonnigen Höhen. Es wird auch durch Tiefen gehen und es wird durch Nöte gehen. Und du wirst auch an Punkte kommen, wo du vielleicht auch mit deinem Gott haderst, mit deinem Gott zweifelst. Aber da war für mich persönlich der Schritt der Glaubenstaufe ein sehr wesentlich wichtiger Schritt. Ich wusste, an dem und dem Tag, ich war 15, und es war ein Glaubensschritt, an diesem Tag hast du es festgemacht, dass du das, was du im Herzen erlebt hast, auch nach außen hin bezeugt, vor sichtbarer und unsichtbarer Welt. Liebe Geschwister und auch ihr, die du vielleicht noch nicht sagen kannst, mein Gott, auch ein Leben mit dem Herrn Jesus kann in Tiefen gehen. Mir ging es so, wo du nicht mehr in der Lage bist, selbst zu beten. Wo nichts mehr geht. Aber du ein feines Empfinden dafür hast, dass für dich gebetet wird. Und das Wörtchen Fürbitte eine völlig neue Dimension kriegt. Uns ist kein Leben in Saus und Braus auf sonnigen Höhen verheißen. Die wird es auch geben, selbstverständlich. Aber es wird auch Leben in der Tiefe, in der Not geben. Übrigens, Christen wachsen, Gotteskinder wachsen. In Augenblicken der Not. Und dann, wenn es dann tief runtergeht, dann wachsen wir. wenn wir, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn es uns zu gut geht, wenn es uns zu üppig geht, wie diesem Reichen hier, dann brauchen wir doch keinen Gott, oder? Und selbst Gotteskinder haben solche Höhenflüge. Wenn es uns wohl geht, sind wir oftmals recht weit von unserem Herrn entfernt. Wir haben die Dinge im Griff, meinen, sie im Griff zu haben. Wenn es wieder mal runtergeht, in Tiefen und in Nöte, dann lernen wir wieder zu beten, dann lernen wir die Hinwendung zu unserem Herrn. Ich wünsche uns einfach, dass wir ein beständiges Leben führen in der Heiligung, in diesem Prozess, unserem Herrn Jesus Christus ähnlicher zu werden. Ich muss jetzt hier die Kurve kriegen. Ich möchte noch ein paar Verse bemühen aus dem 2. Korintherbrief. Nein, zuerst aus dem Römerbrief Kapitel 3. Im Römerbrief Kapitel 3 zitiert der Apostel Paulus letztendlich Wort Gottes. Und er öffnet den Römern ein Stück weit die Augen, auch die geistigen Augen, für ihre Situation. Ich lese aus Römerbrief Kapitel 3, Vers 9. Was nun? Haben wir einen Vorzug? Durchaus nicht. Denn wir haben sowohl Juden als Griechen zuvor beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde seien, wie auch geschrieben steht. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig sei. Da ist keiner, der Gott suche. Ich könnte jetzt diesen Text hier nahtlos weiterlesen. Aber Paulus fasst zusammen in Vers 23. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das ist eine Tatsache. Ich selbst bin in einem gläubigen Elternhaus groß geworden. Für mich ist das keine strafbare Handlung, für mich ist das ein Vorrecht. Aber auch ich musste mich bekehren. Auch ich musste über Sündenerkenntnis und Buße eine persönliche Beziehung zu dem Herrn Jesus Christus haben. Es gibt im Wort Gottes keine Klassifizierung von Sünden. Ich lese im Wort Gottes nichts von großen und von kleinen Sünden. Sünde ist Sünde. Und Sünde trennt immer von einem heiligen und gerechten Gott. Und unsere Lebenssituation, die ist, wie sie Paulus schreibt, es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wie du dich selbst siehst oder wie deine Mitmenschen dich sehen, ist ja völlig zweitens. So sieht dich Gott. Und dann lesen wir weiter. Und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christo Jesu ist, welchen Gott dargestellt hat zu einem Sühneort durch den Glauben an sein Blut. Und das darf ich bezeugen. Und das können viele hier unter uns bezeugen. Ja, du kannst Frieden finden mit einem heiligen und gerechten Gott, wenn du dieses stellvertretende Sterben des Herrn Jesus für dich ganz persönlich in Anspruch nimmst. Wenn du Buße tust, liebe Freunde, mir zieht die Schuhe aus von Verkündigungen, wo es denn so heißt, du kannst dich für Jesus entscheiden und ähnliche Sprüche. Wir sind ja nicht beim Winterfürstverkauf, ja? Wir haben hier kein besonderes Schnäppchen. Du könntest ja noch, wa? Hast du schon ewiges Leben? Na dann bitte. Nein. Eine Hinwendung zu Gott hat immer zu tun mit Sündenerkenntnis und aufrichtiger Buße. Alles andere, mit allem anderen machen wir uns nur was vor. Und jetzt möchte ich noch im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, nur wenige Verse lesen. 2. Korinther 5, Vers 11. Da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, so überreden wir die Menschen.
Vorher lesen wir im Vers 10 von dem Richterstuhl des Christus. Da geht es um den ersten Richterstuhl des Christus, den Richterstuhl der Lebenden, derer, die in Gott sind. Und da ist die Rede davon, ja, dass da manches verbrennen wird. Holz, Heu, Stroh. Dass da manches in den Augen des Herrn Jesus, von dem, was wir meinten, getan zu haben für ihn, keinen Ewigkeitsbestand hat, in Rauch aufgeht. Da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, so überreden wir die Menschen. Vers 14. Denn die Liebe des Christus drängt uns. Es geht hier nicht um besondere Schnäppchen oder Winterschlussverkauf. Wir möchten gerne als Gotteskinder unseren Glauben bezeugen und die Liebe des Christus, die wir selbst erfahren haben, die drängt uns, euch, ja, wie heißt es hier, zu überreden. Nicht im Sinne, ja, da stehen manchmal so Kameraden vor der Tür, ja. Ging mir erst vor kurzem so, da kam so ein Schmidtchen Schleicher im ehemals weißen Hemd und Krawatte und Anzug und der wollte ein Gespräch mit mir, der wollte mir aufzeigen, ja, dass ich ja völlig falsch versichert bin und ähnliches. Und ich habe mich ja angemeldet. Ich sage auch so, wann denn, wo denn? Ja, ich habe ja eine Visitenkarte im Briefkasten geschmissen und gesagt, ja, eben. Na, Kamerad, switch ab. Ja? In diesem Sinne überreden wir nicht die Menschen. Wir überreden die Menschen, weil uns die Liebe des Christus drängt und weil wir den Schrecken des Herrn kennen. Weil wir den Schrecken der Realitäten, weil wir den Schrecken der Hölle kennen. Ich lese weiter im Vers 20. So sind wir nun Gesandte für Christus, als ob Gott durch uns ermahnte. Wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Liebe Leute, das ist Gottes Wort und ich möchte das, ja, wir bitten an Christi statt. Unser Herr ist in der himmlischen Herrlichkeit. Wir erleben ihn hier nicht mehr live. Wir bitten an Christi statt, als seine Gesandten, als seine Botschafter, als seine Zeugen, lass dich versöhnen mit Gott. Und dann kommt der Vers 21. Ich hoffe, die Gotteskinder, die haben ihn alle intus. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, auf dass uns Gerechtigkeit würde von Gott durch ihn. Der Herr Jesus, der sündlos war und rein. Und wenn man die Bibel liest, dann mussten viele Menschen das bezeugen. Selbst Leute, die dem Herrn Jesus nicht wohlgesonnen war. Selbst ein Pilatus, der wäscht sich, ja, war eine Phrase sicherlich, wäscht sich da symbolisch die Hände vor dem Volk. Ich habe nichts zu tun mit dem Blut dieses Gerechten. Der Herr Jesus war sündlos und rein. Und wie lesen wir hier? Er wurde zur Sünde gemacht. Er wurde mit deiner und meiner Schuld und Sünde beladen am Kreuz. Und nicht nur von uns paar Leuten, mit der Schuld und Sünde einer ganzen Menschheit. Und weil dem so ist, weil er zur Sünde gemacht worden ist, wird uns Gerechtigkeit von Gott durch ihn, durch das Werk des Herrn Jesus. Damit haben wir nichts zu tun, gar nichts. Es ist allein seine Gnade, allein seine Gnade. Und dann möchte ich noch einen Vers lesen aus dem Kapitel 6. Den Vers 2, im zweiten Teil. Siehe, jetzt ist die wohlangenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Ich sagte schon, für manch einen ist nichts mit Sterbebett. Du kannst hier rausgehen und draußen tot umfallen. Jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt, wenn ihr meine Stimme hört. Und wir möchten dazu, ja, ich möchte herzlich dazu einladen. Aber nicht schlechthin sich zu entscheiden. Tu Buße. Tu Buße, aufrichtig Buße.
und übergib dein Leben dem Herrn Jesus Christus. Und wenn du das nicht allein kannst oder wenn du noch Fragen hast, dann kannst du mich und dann kannst du hier viele Brüder fragen und sicherlich auch Schwestern. Dann wollen wir dir gerne zur Hilfe sein. Wollen wir dir gerne zur Hilfe sein. Gottes Wort sagt uns, dass jeder Mensch in seinem Leben zwei- oder dreimal angesprochen wird. Und dann ist auch irgendwo empty. Da ist irgendwo Schluss. Heute ist der Tag des Heils. Heute darfst du das im Glauben annehmen. Und darum überreden wir die Menschen, weil uns die Liebe des Christus drängt. Darum bitten wir an Christi statt, lass dich versöhnen mit Gott. Vielleicht denkst du, auch das haben mir Menschen gesagt, vielleicht denkst du, wenn ich das tue, dann darf ich das nicht mehr, dann darf ich das nicht mehr, dann kann ich nie mehr so weiterleben, wie ich lebe. Auch das ist für viele Menschen ein Hinderungsgrund. Und mir tun sie leid. Weil, das kann ich bezeugen und das können viele von uns hier bezeugen. Erst ein Leben mit dem Herrn Jesus, das nicht immer eitel Sonnenschein ist, wo es auch Not und Tiefen geben kann. Aber erst ein Leben mit dem Herrn Jesus hat wirklich Bestand, hat wirklich mit tiefer Freude und mit echter Befriedigung zu tun. Und du verzichtest auf gar nichts. Du meinst nur verzichten zu müssen. Aber wie sagt Salomo, alles ist eine Hasche nach Wind. Der Mann hat spät erkannt. Und der hat alles gelebt und alles ausgelebt, was diese Welt zu bieten hat. Aber zu dieser Erkenntnis kam er. Gottes Wort sagt uns, dass wir in ihm geborgen sind. Dass er unser Friede ist. Dass er unsere Freude ist. Freude, die auch durchträgt durch Tiefen und Nöte. Gottes Wort sagt uns, dass wir nicht tiefer fallen können als in seine Hand. Und dazu möchten wir dir einfach viel Mut machen. Der arme Reiche, ja, im wahrsten Sinn des Wortes. Was die Welt zu bieten hatte, hatte er alles, aber im eigentlichen Sinne war er arm oder erbärmlich. Und wo führte sein Leben hin? In die ewige Verdammnis. Ich wünsche dir das nicht. Bitte, lass dich erretten. Nimm diese ausgestreckte Hand unseres Herrn an. Es heißt im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, und mich fasziniert da Gottes Wort. Weil das macht Gottes Liebe groß. Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dazu hat er den Mittler gesandt, den Herrn Jesus, der sein Leben gab für alle. Das ist ein Grundprinzip. Das hat nichts mit Allversöhnung zu tun. Ende gut, alles gut. Im Himmel und Hölle wird es nur Freiwillige geben. Wir wollen bitte aufstehen zum Gebet. Herr unser Gott, wir wollen dir herzlich dafür danken, dass dein Wort uns deutlich sagt, du hast die Welt so sehr geliebt, dass du deinen einzigen Sohn gabst, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Wir danken dir, Herr unser Gott, dass du in deiner Liebe Heil und Rettung erdacht hast, geplant hast mit uns Menschen. Wir hatten uns von dir entfernt, wir wollten deine Liebe nicht. Wir haben in Sünde gelebt oder leben in Sünde. Aber deine Retterliebe hat sich um uns bemüht. Und wir danken dir für die Gabe des Sohnes, den einzigen, den du lieb hattest. Du hast ihn geopfert. Und wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du gehorsam warst, dass du in ganzer Hingabe diesen Weg nach Golgatha gegangen bist. Und wir danken dir dafür, dass du am Kreuz auf Golgatha unseren Platz eingenommen hast. Du bist eigentlich unseren Tod gestorben. Du hast die Strafe für unsere Schuld und Sünde getragen. Herr, darüber können wir nur staunen und dir von Herzen danken und dich anbeten. Herr Jesus, wir möchten herzlich bitten, dass du in den Herzen eines jeden Einzelnen jetzt und heute wirkst, dass du uns Gotteskinder neu anstimmst zur Anbetung und echter Hingabe, zu einem Leben in der Heiligung. Und wir bitten dich besonders für alle Freunde, die dich noch nicht kennen, als ihren ganz persönlichen Gott, als ihren Herrn und Heiland. Bitte lass sie nicht los. Wirke weiter in den Herzen. Und bitte schenke du Sündenerkenntnis und bewirke aufrichtige Buße. Herr Jesus, wir würden uns gerne einmal alle wiedersehen in der himmlischen Herrlichkeit. Bitte geh du einem jeden Einzelnen nach. Wir danken dir herzlich für diese Botschaft des Friedens, der Vergebung, der Errettung. Wir danken dir für dein gutes Wort und lass uns immer wieder mit viel Freude und Aufmerksamkeit darin lesen und uns verändern lassen. Hab Dank für diesen Sonntag, für dieses Zusammensein. Wir möchten einen jeden Einzelnen deiner treuen Gnade anvertrauen. Wir möchten dich bitten, dass du mit jedem Einzelnen gehst. Und wir wollen dir danken und dich darüber preisen, dass du ein Herr, ein Gott bist, der erfahrbar, der auch ganz praktisch erlebbar ist im Alltag. Amen.